Börsenradio Network AG.
Es ist jetzt sicherlich nicht mehr der beste Zeitpunkt, Aktien zu kaufen. Hat man aber schon Aktien, dann raten wir momentan dazu, halten und einfach mal die Gewinne laufen zu lassen.
Die Expertenmeinung.
Hallo, Schleife Manuel, Aktienanalyst von der Raiffeisen Bank International. Schöne Grüße aus Wien.
Und schöne Grüße nach Wien vom Börsenradio. Hier ist Andi Groß, die Stimme von Börsenradio. Manuel, die Märkte sind nervös. Das lese ich gefühlt nicht nur jeden zweiten Tag, sondern teilweise 2, 3, 4 Mal am Tag. Also das scheint die Hauptbeschäftigung derzeit zu sein. Einmal sind sie nervös über die Entwicklung im Nahen Osten und dann sind sie nervös über die hohen Bewertungen bei den Tech-Werten. Sprechen wir über beides. Fangen wir mit Iran an. Was macht die Märkte so nervös in Iran? Die Erkenntnis, dass eine Absichtserklärung für die Absicht, dass man sich einigen will, eben doch noch keine Einigung ist?
Mir kommt vor, diese Nervosität haben wir jetzt seit Ende Februar, aber irgendwie trotzdem ist der Markt von Allzeithoch zu Allzeithoch geeilt. Also ich würde das Tagesgeschehen da jetzt gar nicht überbewerten. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, lieber Andi, wie oft wir eine Lösung gehabt haben seitdem oder zumindest wie oft sie verkündet wurde, auch wenn sie dann nie wirklich gekommen ist. Also ich kaufe das Ganze nicht mehr. Und wir haben aber gesehen auch, es geht gar nicht mehr so sehr darum, ob wir jetzt eine fertige Verhandlungslösung am Tisch haben oder nicht. Weil wenn man sich ein bisschen mehr in die Fundamentaldaten eingräbt, dann wird man relativ schnell feststellen, dass den meisten Unternehmen an der Börse dieser hohe Energiepreis relativ egal ist. Ja, das ist jetzt, ich lehne mich da jetzt aus dem Fenster und man muss auch gleich aufpassen. Die Börsenlandschaft ist natürlich nicht die breite Unternehmenslandschaft. Also gerade im Klein- und Mittelbereich ist das ein ganz, ganz anderes Thema. Aber bei den Unternehmen, die im letzten Quartal die Marktperformance angetrieben haben, denen sind die Energiepreise relativ wurscht. Ja. Wir haben bombastische Wachstumsraten gesehen, sowohl in den USA als auch in Europa und auch in Österreich. Und das überrascht, weil man würde eigentlich meinen, dass mit den hohen Energiepreisen, hohen Strompreisen, hohen Gaspreisen, dass das ja irgendwo die Konjunktur abwirkt. Aber wir sind erstaunlich resilient. Und wir haben einfach gesehen, ja, also natürlich ist das ein Thema, diese hohen Inputkosten, aber wir haben so viele andere Faktoren. Wir haben das KI-Thema, das nach wie vor natürlich allgegenwärtig ist. Wir haben das Halbleiter-Thema, das heißt, diesem Segment, das ist davon mehrheitlich unbeeindruckt. Ja. Und dann haben wir andere Themen. Wir haben nach wie vor eine sehr, sehr steile Zinskurve. Das ist sehr, sehr gut für die Finanzwerte. Das heißt, das erhöht die Kreditvergabebereitschaft und dementsprechend profitieren da auch dann alle anderen Sektoren, die man eher als zyklisch bezeichnen könnte. Ja. Grundstoffe, Industrie, zyklischer Konsum. Das heißt, ja, das Energiethema ist natürlich nicht weg, aber es gibt so viele andere Faktoren, die aus meiner Sicht wesentlich stärker wiegen. Und damit kann man ganz gut erklären, dass ein ATX beispielsweise von Allzeithoch zu Allzeithoch eilt, dass aber genauso gut auch die asiatischen Börsen sehr gut gelaufen sind und dass auch ein Nasdaq natürlich dementsprechend von Rekordhoch zu Rekordhoch geeilt ist.
Sind die Gründe eigentlich immer die gleichen, worauf ich hinaus möchte? ATX hat ja immer so eine Sonderlocke. Ich höre dann immer, naja, wenn die Märkte fallen, dann fällt der ATX deutlicher. Wenn die Märkte aber steigen, dann steigt der ATX auch entsprechend deutlicher. Und zweiter Grund, das ist so die Ausrichtung. Also man schaut dann doch in Richtung Zentral-Osteuropa, CEE-Region. Und da sind ja Länder, die sehr viel Aufholpotenzial haben. Siehst du das ähnlich?
Absolut. Also wenn man es jetzt sehr finanzwirtschaftlich oder mathematisch ausdrücken möchte, hat der ATX einfach ein sehr hohes Beta. Das heißt, er ist sehr sensitiv zu der allgemeinen Marktentwicklung und das deckt sich genau mit dem, was du sagst. Wenn es runtergeht, verliert der ATX tendenziell ein bisschen mehr. Wenn es raufgeht, dann kann es schon mal sein, dass der ATX dann halt mal so wie heuer über 20% zulegt zum Jahresauftakt und da halt auch teilweise so Kapazunder wie den S&P 500 hinter sich lassen. Das ist aber nicht nur ein ATX-Thema, das muss man jetzt auch fairerweise sagen, sondern das ist generell auch so ein bisschen ein Osteuropa-Thema. Ja. Das heißt, wir haben auch gesehen in diversen einzelnen Ländern, dass da halt natürlich auch die Performance sich nicht verstecken muss und dieses ganze Konglomerat an Märkten ist gefühlt die letzten 10, 15 Jahre chronisch unterbewertet gewesen. Und jetzt schließt sich halt diese Bewertungslücke. Sie wird jetzt nicht komplett verschwinden, aber wir sehen einfach schon, dass diese Divergenz kleiner geworden ist. Ja. Und wenn dann das Momentum mal da ist, dann kann das durchaus auch länger anhalten. Und momentan sehen wir halt, dass, ja, wenn es läuft, dann läuft's.
Was machen wir jetzt, wenn diese Straße von Hormuz, also die mal geschlossen ist, dann wieder offen ist und die ganze Welt weint, aber irgendwie scheint, so verstehe ich dich, die Börse kaum zu interessieren, weil die Unternehmen auch mit sowas umgehen können. Wenn diese Straße offen ist, was passiert dann? Ist dann auf einmal ganz große Freude Oder passiert genau das Gegenteil, dass man dann sagt, es hat ja auch so funktioniert, dann wird es jetzt vielleicht irgendwie umgekehrt funktionieren? Keine Ahnung. Was ist euer Szenario?
Ja, also ich würde das Thema nicht überschätzen, aber auch nicht unterschätzen. Also der Markt ist ja nicht dumm. Der Markt hat bereits in die Zukunft geschaut und hat einfach erkannt, also erstens mal haben wir global nicht mehr diese Ölabhängigkeit, wie wir es teilweise aus den 70er, 80er Jahren kennen. Darum funktionieren auch diese Vergleiche nicht. Es funktionieren auch die Vergleiche zu 2022 nicht, wo einfach das Inflationsausgangsszenario ein gänzlich anderes war. Und das ist natürlich zu Beginn vielleicht dem Markt nicht ganz so klar gewesen. Also wir haben ja doch einen massiven Sell-off gesehen und da gebe ich dem Markt gar keine Schuld. Das ist das übliche Drehbuch, was wir halt kennen aus solchen geopolitischen Krisen. Das heißt, der Markt macht sich mal massiv in die Hose zu Beginn und beginnt halt sozusagen das Worst-Case-Szenario einzupreisen. Und erst dann, wenn sich der Nebel des Krieges ein bisschen lichtet, dann haben wir mehr Klarheiten. Ja. Und genauso ist es auch jetzt gekommen. Das heißt, wir haben schon gesehen, natürlich, es ist jetzt nicht nur, dass die Schiffe nicht durchkommen. Wir haben ja auch bemerkt, dass vieles an der Ölinfrastruktur einfach nachhaltig zerstört worden ist. Und das kann ich halt nicht von heute auf morgen reparieren. Aber auch die Länder im Nahen Osten haben natürlich sich angepasst. Das heißt, man hat andere Wege gefunden, das Öl zu transferieren. Es wird jetzt natürlich nicht komplett kompensiert, aber die Staaten und die Unternehmen, die werden da sehr kreativ. Genauso wie die Unternehmen kreativ geworden sind, die Zölle zu umgehen. Also irgendein Weg gibt es immer. Und am Ende des Tages kommt es halt dann meistens doch weniger schlimm, als alle gedacht haben. Ja, das jetzt natürlich, wenn das jetzt 2, 3 Jahre so weitergeht, dann wird es mühsam. Da brauchen wir uns gar keine Illusionen machen, aber ich glaube, der Markt weiß schon ganz genau, dass Donald Trump eine Lösung braucht.
Als jemand, der mit diesem permanent brodelnden Konflikt im Nahen Osten aufgewachsen ist und ja, das eigentlich kennt, rechne ich mit allem, aber jetzt nicht mit einer dauerhaften oder gar schnellen Lösung, würde mich aber durchaus positiv überraschen lassen. Anders, KI, du hast es schon angesprochen, die künstliche Intelligenz, die Bewertungen dort, die sind doch irre. Und irgendwie alle machen mit. Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum die Bewertungen so irre sind. Und für mich ist der Vergleich zum Platzen der Dotcom-Blase Anfang des Jahrtausends einfach nicht zu übersehen. Es sei denn, man will ihn übersehen. Ich höre dann immer, ja, damals haben die Unternehmen kein Geld verdient und waren irgendwie so hoch bewertet und Fantasie und alle drehten durch. Aber heute, guck dir das mal an, das sind die Big Player, die da mitspielen mit den vollen Kassen. Aber der Satz geht doch weiter. Wenn ich deutlich mehr Geld ausgebe, als ich habe, dann ist auch die dickste Kasse irgendwann leer. Und ich stehe eben da mit nichts, als nackter Kaiser mit seinen neuen Kleidern.
Es gibt diesen schönen Spruch an der Börse, dieses Mal ist alles anders, ne?
Ja, der teuerste Satz überhaupt.
Ganz genau so ist es, ja. Nein, also ich kann natürlich gewissen Argumenten etwas abgewinnen, manchen dafür nicht. Also ich bin komplett bei dir. Vor allem, wenn man sich die Kursentwicklung anschaut, also teilweise sind das ja so parabolische Anstiege, die man jetzt definitiv, ich bin jetzt kein Charttechniker, aber die man jetzt nicht unbedingt als nachhaltig einstufen kann. Wenn man es ein bisschen tiefer reingräbt in die Fundamentaldaten, dann merkt man natürlich schon, der Vergleich mit 2000 hinkt insofern tatsächlich, weil der Großteil der Unternehmen wirklich gutes Geld verdient. Ja. Das war damals halt nicht so. Das heißt, früher habe ich .com in meinem Unternehmensnamen gehabt und habe automatisch eine Milliarden-Dollar-Bewertung gehabt.
Google, jetzt schreibe ich in meinen Bericht rein, wir machen jetzt KI und das ist der gleiche Effekt. Ne?
Das ist grundsätzlich richtig. Der Unterschied ist, glaube ich, der, dass vor allem von den großen Unternehmen, also die Hyperscaler, dass die halt tatsächlich wirklich im Cash schwimmen mittlerweile. Ja. Und ich sage jetzt gar
tun nicht. Tun sie das denn?
Ja,
mein Satz ging ja weiter. Die geben ja Geld aus und es ist ja nicht 2, 3 Euro, auch nicht 2, 3 Milliarden, sondern 1000 Milliarden.
Das ist völlig richtig.
Da schwimmst du in deinem Cash, in deinem Geld und das geht dann, was weiß ich, dann, ich stelle mir so vor wie ein Schwimmbad, ja, alles voller Geldscheine, ja, du springst rein, aber das Geld ist weg, du knallst auf, du brichst dir nicht nur die Nase.
Absolut, absolut.
Ich hätte mich gerade so richtig in Rage, merkst du?
Nein, es ist auch absolut in Ordnung. Ich glaube einfach, wir müssen uns selber überlegen, in welcher Phase des Bullenmarktzyklus sind wir. Und es gibt dieses wunderschöne Zitat von Sir John Templeton, der mal gesagt hat, ne, ein Bullenmarkt wird im Pessimismus geboren, wächst in der Skepsis, er reift im Optimismus und er stirbt in Euphorie. Und es ist sehr, sehr leicht, den Pessimismus und die Skepsis zu identifizieren. Es ist aber wahnsinnig schwer, den gesunden Optimismus von der Euphorie zu unterscheiden.
Also wenn ich mir jetzt den SpaceX oder Space Exploration Technology Börsengang, wie das Ding ja wirklich heißt, anschaue, dann stellt sich mir eigentlich nicht die Frage, in welcher Phase ich bin.
Ja, wie gesagt, also die Fundamentaldaten passen teilweise noch, aber das ist eine gute Überleitung zum Thema IPOs. Ich habe den Ruf als Permabullen bei uns, aber ich bin natürlich nicht blind, ja. Und man kann sich das historisch wunderbar anschauen. Und wenn man sich die Frage stellt, warum geht ein Unternehmen an die Börse? Oder wann macht es das? Ein Unternehmen geht dann an die Börse, wenn es sich günstig finanzieren kann. Und wann ist das der Fall? Naja, wenn die Bewertung hoch ist. Also die Bewertung ist indirekt proportional zu den Finanzierungsbedingungen. Und dass jetzt ein SpaceX mit einem Kursumsatzverhältnis von 90 an die Börse geht, sagt halt, glaube ich, schon alles aus. Ja? Das Problem ist jetzt, es ist gut für SpaceX und gut für alle anderen Unternehmen, aber es ist jetzt nicht unbedingt gut für den Kleinanleger. Denn das Problem ist, dass historisch betrachtet solche Mega-IPOs, wie sie jetzt genannt werden, die sind in der Regel stets mit dem Ende des Bullenmarktes einhergegangen.
Ich bin da froh, dass du das sagst, dass ich das nicht sagen muss.
Das heißt, die IPOs sind ein Frühindikator. Das Problem ist, und das wirst du jetzt vielleicht nicht hören wollen, das ist jetzt nicht gut geeignet fürs Daytrading, sondern das eröffnet uns ein Fenster und dieses Fenster kann relativ lange sein. Also wir reden da von 6 Monaten, das kann sein, dass es 12 Monate noch gut geht. Aber sehr häufig haben wir das beobachtet. Also seit den 90er Jahren waren es, glaube ich, 5 von 7 Bärenmärkten, wo sozusagen davor die IPOs gegipfelt sind. Also nicht nur die absolute Anzahl an IPOs, sondern eben auch die Emissionsvolumina. Und jetzt geht das halt schon langsam los. Wir haben jetzt SpaceX gehabt, wir haben letztes Jahr schon Klarna gesehen, es soll jetzt Anthropic kommen, OpenAI, Revolut, wie sie Anduril, wie sie alle heißen. Und das heißt, die nächsten 6 bis 12 Monate werden wahnsinnig spannend werden. Und es ist nicht nur der IPO selber, sondern es ist vor allem die Post-IPO-Performance an der Börse, die interessant sein wird. Denn was wir 2000 gesehen haben, was wir rund um 2006, 2007 gesehen haben, was wir zwischen Covid und dem Einmarsch der Russen gesehen haben, war, dass die Post-IPO-Performance jedes Mal jenseits von Gut und Böse war. Also da hat es Kurskapriolen gegeben, die fundamental halt nicht mehr zu rechtfertigen waren. Und das ist Euphorie, wie sie im Lehrbuch steht. Ja, das heißt, ich weiß jetzt zwar, dass IPOs kommen, aber es wird wahnsinnig spannend zu beobachten sein, wie wird die Kursentwicklung danach sein. Und wenn wir sowas bemerken, dann wird höchste Zeit, das Portfolio langsam, aber sicher umzuschichten.
Ja? Man sagt ja so, when panic, panic first. Also wenn da irgendwie die Panik ausbricht, dann sei du der Erste, der in Panik gerät und verkauft.
Ganz genau so ist es. Ich meine, am Ende des Tages, ich bin dann auch immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich weiß halt, der Großteil der Menschen, vor allem im Kleinanlegerbereich, die schaffen es halt ohnehin nicht, hoch auszusteigen, geschweige denn am Tief einzusteigen. Aber ich glaube trotzdem, es ist wahnsinnig sinnvoll, sich zumindest emotional schon mal darauf einzustellen, dass diese Party halt nicht ewig weitergehen wird.
Ja, wieso hast du eigentlich gesagt, dass ich das nicht gern hören will? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Ich habe mir gedacht, du bist vielleicht schon jemand, der den Markt schon früher kippen sehen möchte. Aber
ach, das
ich glaube,
bezog sich auf den Zeitraum.
Genau. Okay. Ganz genau. Und das Ding ist halt, wir glauben halt schon, dass es jetzt noch zu früh ist. Das Ding ist halt, diese letzte Phase des Bullenmarktzyklus, die kann, wie gesagt, relativ lange dauern. Und leider aus Aktionärsicht, haben wir in dieser Phase halt oft auch noch massive Kursanstiege. Das heißt, ich darf nicht nur daran denken, keine Kursverluste zu machen. Es ist natürlich auch aus Opportunitätskosten-Sicht blöd, wenn ich steigende Kurse liegen lasse. Das heißt, zu früh auszusteigen kann auch sehr, sehr teuer kommen an der Börse, weil die Frage ist, wie tief fällt der Markt dann, dass sich das irgendwie ausgleicht. Ja? Und darum ist unser Motto momentan, es ist jetzt sicherlich nicht mehr der beste Zeitpunkt, Aktien zu kaufen. Also wenn jemand noch keine hat und jetzt die Frage kommt, soll ich jetzt noch reingehen, dann wäre meine Antwort definitiv nein. Hat man aber schon Aktien und vor allem habe ich ein gut diversifiziertes Portfolio, dann raten wir momentan dazu, halten und einfach mal die Gewinne laufen zu lassen.
Das war ein schönes Schlusswort. Wir werden jetzt auch was halten, und zwar unsere Klappe. Wir sind am Ende dieses hochinteressanten Interviews, unseres Updates mit Manuel Schleifer, dem Senior Equity Market Strategen der Raiffeisen Bank International. Dankeschön und einen heißen Tag nach Wien.
Ich sage auch danke und liebe Grüße.
Börsenradio Network AG. Das Börsenwetter.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.